Radio Dreieckland. Die Leitung zu Ralf Streck ins Baskenland hat nicht so mehr geklappt. Offensichtlich gibt es da in der internationalen, wie nennt man das, Terminierung Probleme. Und das ist dann auch schon der leichte Übergang zu unserem nächsten Thema hier im Mittagsmagazin bei Punkt 12. Ich begrüße Christian Stock von der IC3W, verantwortlicher Redakteur für die Ausgabe. Diese Ausgabe, der in einem sehr schmuddeligen, grün gefassten Titelheft ohne Notausgang, die Krise des Kapitalismus ist der Schwerpunkt. Krise und Kapitalismus in den Reihen bzw. in den Heften des IC3Ws. Habt ihr mal nachgeguckt, wie oft ihr über Krise und Kapitalismus schon in den letzten Jahren so da geredet habt, geschrieben habt, Artikel gesammelt habt, recherchiert habt?
Nun ja, das würde ich sagen, ist seit 40 Jahren ein Dauerthema, selbstverständlich. Meistens geht es um die Auswirkungen von Krisen, zum Beispiel Verschuldungskrise, die ja in den 80er Jahren schon in den Ländern der Dritten Welt erheblich zugeschlagen hat. Dort zeigen sich die Verwerfungen der Weltwirtschaft meistens besonders ungefiltert und unabgemildert. Insofern ist das Dauerthema. Das ist jetzt mal explizit Titelthema ist, das kommt jetzt nicht so oft vor.
Kommt nicht so oft vor und dann habt ihr gleich ein gewagtes genommen, nämlich ohne Notausgang. Das ist ja, kommt so ein bisschen so vor für die erprobten Kapitalkurse der 70er und frühen 80er Jahre. Oh, ist das wieder die neue Theorie? Hier gibt's keinen Exit mehr. Also die Revolution steht unmittelbar an als zu Machende?
Ja, nein, von solchen Thesen enthält sich der Themenschwerpunkt weitestgehend. Das bleibt den einzelnen Leserinnen überlassen. Die können ja auch Krisisbücher lesen, wenn sie das finale Ende des Kapitalismus verkündet bekommen haben wollen. Nein, Spaß beiseite. Ohne Notausgang bedeutet einfach mehrerlei. Zum einen äußern die Autoren in dem Themenschwerpunkt Kritik daran, dass die bisherigen Politiken zur Krisenbewältigung überhaupt nicht funktionieren, dass sie, wenn überhaupt, bestenfalls nur Tropfen auf den heißen Stein sind, dass sie keinerlei Probleme grundlegend lösen, sondern dass einfach nur Geld reingeschossen wird, zum Beispiel zur Rettung von Banken und so, was in sozialer Hinsicht überhaupt keine positiven Auswirkungen hat. Das ist die eine Kritik, also dass die Krisenpolitiken die Krise nicht nur nicht bewältigen, sondern sie sogar tendenziell eher verschärfen. Beispiel Griechenland ist dort ja berät. Das ist die eine Bedeutung dieses Titels. Die andere, ohne Notausgang, bedeutet eben auch, es gibt für Krisenbetroffene keinen Ausgang aus dieser Not, die dort verursacht wird. Das ist teilweise existenzielle Not. Mhm. In manchen Ländern, wenn man dort seinen Job verliert, ist das einfach eine existenzielle persönliche Krise und die Opfer der Weltwirtschaft sozusagen bleiben einfach auf der Strecke.
Der erste Artikel ist von Joachim Bischoff, Konjunktur der Schulden fallen. Die Krisen des Finanzmarktkapitalismus sind noch lange nicht vorbei, überschrieben. Auf welchen Akzent setzt er dann dort sein Augenmerk?
Der Einleitungsartikel von Joachim Bischoff, der übrigens in der Hamburger Bürgerschaft Abgeordneter für die Linkspartei ist und daher Mitarbeit, viele soziale Probleme auch aus dem kommunalen Alltag kennt, aus eigener Anschauung, der hebt eben darauf ab, dass die Verschuldungskrise ja keine nur der sogenannten Dritten Welt ist, sondern dass im Gegenteil der komplette US-Immobilienmarkt schulden- oder kreditfinanziert war. In Spanien und vielen anderen europäischen Ländern war es nicht anders. Diese Schuldenfallen sind keinesfalls strukturell bereinigt, dadurch, dass jetzt ein paar staatliche Krisenabsicherungsprogramme aufgelegt wurden, sondern sie sind eigentlich nur ein bisschen in die Zukunft verlagert worden. Also das Problem wird sich dauerhaft stellen. Und eine seiner Grundthesen ist eben, dass die derzeitigen Krisenbewältigungsstrategien, speziell auch die der Europäischen Union, völlig ungeeignet sind, um da langfristig strukturell irgendwas zu verbessern. Er ist, das muss man klar sagen, ein Verfechter staatlicher Regulierungspolitik, dafür steht er politisch. Das muss nicht jedem sympathisch sein, das ist auch nicht immer unser Ansatz. Aber was er hier an Phänomenen beschreibt, die zur Krise geführt haben, das fanden wir schon lesenswert.
Das fandet ihr lesenswert. Eben es ist ja, er steht ja nicht so genau auf eurer Linie in dieser Form der atheistischen Versuche, die dann ja meistens auch angekoppelt werden, was er nun wirklich nicht versteht, aber öfter mal angekoppelt werden, dann auch mit gewissen nationalistischen Rhetoriken, um uns mal höflich auszudrücken. Dafür steht er nicht explizit, der Jochen Bischoff, soweit ich ihn verfolgt habe in seiner Tätigkeit, von den sozialistischen Studiengruppen bis heute hin als Linksparteiabgeordneter. Trotz und alledem steht er in gewisser Weise ja auch für eine gewisse Freundlichkeit, die weit ins sozialdemokratische Spektrum hineingeht. Und da wäre ja auch das Interessanteste nochmal zu fragen, nämlich eine zumindest linkskenyaistische Politik. Und die Frage ist ja bei so einer Frage dann immer, wie will er denn das auf solchen Ebenen abspulen oder abwickeln, wie zum Beispiel der Europäischen Union oder in Europa. Ist das ein Thema bei ihm oder ist es kein Thema bei ihm?
In seinem Buch, das er veröffentlicht hat neulich, die Herrschaft des Finanzkapitals, politische Ökonomie der Schuldenkrise, heißt das Buch, so im VSA-Verlag unlängst erschienen. Da entwickelt er diese ganzen Gedanken ausführlich. Da hat er natürlich eine proaktive Sozialpolitik des Staates im Auge. Also Wachstum durch Kaufkraftstärkung gerade der ärmeren Schichten, das ist ja ein klassisches Linkspartei-Topic.
Das war mal sozialdemokratisch links.
War mal sozialdemokratisch. Ja. Ist es gewisserweise
im Partiellen auch immer noch im gewerkschaftlichen Milieu
auf
teilweise.
Auf jeden Fall, ja. Absolut. Da ist ja auch Wachstum und dergleichen überhaupt nicht verpönt. Ja. Also auch bei Bischoff klingt das implizit immer wieder durch, dass er sagt, die gegenwärtige Krisenbewältigungspolitik der EU, Merkelscher Provenienz, ist eben nicht Wachstums fördern. So. Das ist eine Kritik, die von anderen Linken nie käme. Aber für ihn schon ist immer das wichtigste Argument die Verteilungsgerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit. Da ist es schon integer.
Bei meinem Blättern durch diesen Schwerpunkt sehe ich zwei, die sich noch weiter beschäftigen. Sind es zwei oder ist es einer? Einerseits ein Spezialaspekt Ratingagenturen. Da geht es auch schon in die Politik der Länder des Südens. Aber auf der anderen geht es nochmal die Verschuldungskrise und Finanzkrise, wie sie ineinander greifen. Zwei vielleicht, warum habt ihr das für wichtig erachtet, diese Facetten nochmal zu nehmen?
Also die Verschuldungskrise ist ja, wenn man so will, eine sehr schwerwiegende Krise gewesen, die Länder wie Mexiko, Argentinien, also eigentlich fast alle lateinamerikanischen Länder, aber auch sehr viele afrikanische Länder massiv betroffen hat. Und zwar schon in den 80er Jahren. Also vieles von dem, was heute in der EU sich in den südlichen Ländern an der Peripherie abspielt, wie beispielsweise in Griechenland oder Spanien, das hat bereits vor 20 Jahren dort stattgefunden. Ironischerweise übrigens einschließlich der Auflagen, die der Internationale Währungsfonds, IWF, jetzt Ländern wie Griechenland auferlegt. Das hat ja ein Land wie Argentinien oder Chile oder Malawi, das haben die ja schon in den 80er Jahren erlebt. Das ist einigermaßen eine bittere Ironie der Geschichte, dass sich das heute auf europäische Länder erstreckt, diese Maßnahmen. Deswegen war es wichtig, auch nochmal zu schauen, wie sind auch die Zusammenhänge zwischen Verschuldungskrise und Finanzkrise. Momentan ist es noch so, dass der Konnex nicht direkt da ist, aber mittel- bis langfristig erwartet der Autor schon, dass die Wirtschaftskrise auch sehr stark negativ durchschlägt. Vor allen Dingen auf die ohnehin schon ärmeren und sehr stark verschuldeten Länder, weil die anders als große Länder des Südens wie China oder Brasilien nicht in der Lage sind, eigene Politiken zum Gegensteuern eben durchzusetzen.
Überrascht hat mich ein Artikel beim Durchblättern, der da heißt, neues Selbstbewusstsein. Afrika behauptet sich in der globalen Wirtschaftskrise. Hat mich deshalb überrascht, weil ich glaube, ich vor einer Woche eine Nachricht gebracht habe, die vom Welthungerreport war, dass die Armut, gerade die einzige Weltregion, wo glaube ich die Armut, also auch die absolute Armut im Sinne von Hunger zugenommen hat, Afrika gewesen ist. Vielleicht da vielleicht ein Aspekt,
ja.
Ein paar Argumente zu?
Es verbietet sich eigentlich immer von Afrika zu sprechen. Das Gut, macht den Fehler machen wir leider selber auch. Oft genug. Ja, hier steht es ja auch in der Überschrift so, drin. Genau. Man muss das natürlich mal sehr differenziert von Land zu Land erstens sich anschauen. Also Südafrika als stärkste afrikanische Ökonomie hat zum Beispiel sehr viel Wachstum gehabt vergleichsweise, ist aufgestiegen in den letzten Jahren als wirtschaftlicher Akteur, ganz klar. Andere Länder aber nicht unbedingt. Insgesamt hat das Bruttosozialprodukt zugenommen in Afrika, in allen afrikanischen Ländern. Ob diese Wachstumsgröße überhaupt irgendeine Relevanz hat, sei mal dahingestellt. gestellt. Was man aber auf jeden Fall auch immer sehen muss, innerhalb der Länder gibt es eine stärkere Ausdifferenzierung. Also die Schere zwischen Arm und Reich klafft auseinander. Es gibt einen wachsenden Mittelstand in einigen afrikanischen Ländern, auch eine Eliteschicht, eine reiche, speziell in Südafrika vor allen Dingen, die durchaus auch schwarz ist inzwischen. Ja. Aber das heißt nicht, dass es der Mehrheit der Bevölkerung oder vor allen Dingen den sozial vernachlässigten und benachteiligten Schichten dadurch besser geht. Also so ein BSP-Wachstum sagt nicht unbedingt was über die Verteilung aus. Und das ist ein weltweiter Trend, der nicht nur in Afrika, sondern überall zu beobachten ist.
Das ist ja ein Trend, der auch sehr massive Kämpfe jetzt namentlich im Bergbausektor ausgelöst hat, gerade in den letzten Wochen, wo in Anführungszeichen die ANC als herrschende Partei ja auch wahnsinnig unter Druck, auf der einen Seite wahnsinnig unter Druck gekommen ist, aber die klassischen Methoden der Unterdrückung eigentlich genau auch angewandt hat, aber den Einfluss offenkundig auch über ihren Gewerkschaftsverband, also sprich der COSATU, zunehmend zu verlieren beginnt. Ist das eine spannende Entwicklung eigentlich oder wird jetzt, glaube ich, wohl in diesem Artikel gar nicht so angesprochen? Aber
nee, in diesem Beitrag nicht, aber wir haben im Heft weitere 5 Seiten zum Thema ANC und aus Anlass eines 100-jährigen Bestehens, was man ja auch mal durchaus positiv würdigen muss, als die politische, rassistische Herrschaft der Apartheid wurde erfolgreich durch den ANC zur Geschichte gemacht, aber eine ökonomische Apartheid hat sich wohl offensichtlich eingeschlichen. Jedenfalls sagen, dass die Interviewpartner aus Südafrika in diesem Heft, es gibt ja verschärfteste Auseinandersetzungen über sozioökonomische Benachteiligungen großer schwarzer Bevölkerungsteile, ein Auseinanderklaffen aber auch zwischen Arm und Reich, wobei Weiße eher höchst selten zur Schicht der Armen gehören, nach wie vor. Und darüber gibt es ja sehr heftige Auseinandersetzungen in Südafrika und was man da so hört und liest, ist alles andere als erfreulich derzeit.
Kommen wir zum letzten, ich glaube, es ist der letzte Teil im Schwerpunkt zumindest, nämlich die verringerte Verletzlichkeit ist die These, die über dem direkt prangt, Lateinamerika, auch wieder global natürlich, entgeht der Krise durch Einschlagen eigener Wege.
Der Autor Dieter Borres sagt eben, seine Grundthese ist, je stärker sich ein lateinamerikanisches Land von neoliberalen Politiken verabschiedet hat, desto freier konnte es sich oder desto unabhängiger konnte es sich machen von diesen Krisenauswirkungen. Also sein Beispiel ist natürlich Venezuela. Gut, das ist nochmal ein bisschen Sonderfall natürlich.
Ist aufgrund ein Sonderfall.
Der Petrol-Milliarden, die im Boden schlummern. Aber er bezieht das auch durchaus auf andere Länder. Während zum Beispiel Mexiko, was ja vergleichsweise relativ neoliberale Wirtschaftspolitik fährt und natürlich auch relativ stark an den USA ökonomisch dranhängt, dort waren die Krisenauswirkungen wesentlich stärker. Also Verlust von Nachfrage, die Kaufkraft schwindet, die Exporte gehen runter etc. pp. Er sagt auch, dass diese pragmatische Politiken in diesen linksregierten Ländern Lateinamerikas am ehesten noch was gebracht haben, also dass sich zum Beispiel der Mittelstand vergrößert hat und die Zahl der absolut Armen abgenommen hat, also das konstatiert er als Erfolg. Er sagt aber auch, dass die ganz großen Gesten, die Schlagwörter vom Sozialismus des 21. Jahrhunderts beispielsweise, dass er davon nichts hält, weil das sind leere Versprechungen, die sozial nicht gedeckt sind.
Und es ist ja teilweise, wenn wir jetzt mal so ein bisschen angucken, da gibt es auch heftige Kämpfe drum, es sind große Infrastrukturprojekte, die teilweise durchaus wiederum in indigene Gemeinschaften eingreifen etc. Also bestimmte Formen ethaistischer Vergesellschaftung, die da auch stattfinden, muss man ja auch vielleicht sagen. Oder geht der Autor auch da nicht drauf ein?
Ja, nein, Dieter Borres kommt, denke ich, aus der Tradition der ethaistischen Linken. Das kann man ihm nachsagen, ohne ihm zu nahe zu treten. Das ist jetzt nicht unbedingt sein Thema. Wobei, klar, also Basisbewegungen, die für soziale Rechte einfordern, den steht er auf jeden Fall auch sehr positiv gegenüber. Ohne die geht es nicht.
Gut. Jetzt haben wir so ein bisschen den Schwerpunkt abgehandelt. Kommen wir noch ein paar Takte vielleicht zum aktuellen Heft November, Dezember 2012. Das ist halt Montag bei euch. Hoffentlich in den Abonnenten Briefkästen schon liegt. Ansonsten in jeder besseren Buchhandlung zu erhalten ist.
Genau, Jos Fritz oder Bahnhofskiosk auch sogar.
Ja. Paar noch, was habt ihr noch drum den Schwerpunkt herum? Vielleicht
Ja, ein sehr schönes Interview haben wir gleich auf den ersten beiden Seiten, und zwar mit einem von insgesamt 3 Kriegsdienstverweigerern in Ägypten. Also man kann die Zahl wirklich genau benennen.
An einem
namentlich
Hand,
bekannt. Ja. Das ist in dem Fall Emad El-Defrawi.
Ja.
Er gibt uns ein Interview oder einem Autor von uns zum Thema Rolle des Militärs, auch nach dem Wind of Change, der angeblich in Ägypten angesetzt hat. Also dass das eben nach wie vor die dominante gesellschaftliche Kraft ist, die nicht nur sozusagen faktisch das Land regiert, sondern die auch vor allen Dingen die Köpfe der Menschen zementiert mit militaristischem Gedankengut, mit feindlichen Stimmungen, die geschürt werden, zum Beispiel gegenüber Israel und so weiter. Eine sehr erfrischende Stimme, ziemlich dissident, auch innerhalb der ägyptischen Linken mit Sicherheit, aber absolut lesenswert.
Mhm. Dann habt ihr mehrere Artikel, wie gesagt, du hast es schon angedeutet, ENC, Südafrika, drei Artikel nochmal kräftig da dabei gemischt. Und auch nochmal afrikanischer Kontinent, Simbabwe, mit einer ganz anderen Facette, nämlich die Macht aussitzen, das Regime dort in Harare. Vor den aktuellen Wahlen, oder?
Ja, genau, die Wahlen stehen ja noch nicht fest. Also es wurde gesagt vom Mugabe-Regime, Wahlen sollen stattfinden, bald. Ein genauer Termin steht immer noch nicht fest. Es ist ein Gerangel zwischen Opposition, die eigentlich die letzte Wahl schon gewonnen hat. Das ist ein offenes Geheimnis, dass Mugabe eigentlich unrechtmäßig an der Macht ist, aber er gibt sie nicht ab. Vielleicht scheibchenweise, ähnlich wie im Jemen, dass der Fall war. Müssen wir schauen. Abwarten leider.
Im kulturellen Teil stelle ich fest, ihr habt nicht zur gerade in Freiburg laufenden Ausstellung postkolonial. Meint ihr präsent genug und auch schon genügend aufgearbeitet?
Ja, da kann ich zu unserer Entlastung sagen, dass wir bereits vor 3 Jahren von Heiko Wegmann, den Ausstellungsmacher, einen Beitrag über Freiburgs Kolonialgeschichte erhalten haben, wo vieles von dem, was jetzt visualisiert und runtergebrochen in der Ausstellung zu sehen ist, bereits erwähnt war. Also das Thema Kolonialismus ist ein Dauerthema in der EC3W seit einigen Jahren. Wir haben auch ganz aktuell einen umfangreichen Reader zum Thema gemacht. Wir müssen das jetzt nicht in jedem Heft durchexerzieren.
Wobei ja der Artikel in einer Facette, Opa, wir haben da nichts verloren, Burkina Faso, Schlingensief, möglicherweise ja in ganz anderer Form was aufgreift? Fragezeichen, Ausrufezeichen?
Sicher, es geht da um Christoph Schlingensiefs Operndorf in Burkina Faso. Also dies ist ein kulturelles Projekt, was einerseits auf jeden Fall sehr interessant ist, weil Schlingensief, der inzwischen ja verstorben ist, gerade diesen klassischen europäischen Überlegenheitsanspruch gar nicht formuliert hat. Also er hat das als lebendiges Projekt formuliert. Der Autor sympathisiert durchaus auch mit Schlingensiefs Ansatz, der auch viele klassische Erwartungen auch der Entwicklungszusammenarbeit unterläuft. Aber man kommt natürlich auch nicht raus. Also wenn ein Europäer oder wenn Europäer in Burkina Faso ein kulturelles Projekt aufsetzen, dann kommt man nicht raus aus der kolonialen Geschichte.
Das sagt Christian Stock. Ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch. Wie immer sehr kompetent natürlich. Du hast das ja auch zusammengestellt. Aber meine Unkenntnis wesentlich eben korrigieren können, bedanke ich mich sehr recht herzlich. Wie gesagt, das Buch, das Heft, hätte ich jetzt eigentlich schon Buch, Mensch. Die 333, ist die Schnapszahl sogar wieder, Ausgabe der IC3W ist erschienen. Abonnenten haben es im Briefkasten und im wohlsortierten Buchhandel. Und wenn ihr diese Sendung auch irgendwo sonst in der Bundesrepublik hört, ihr könnt es auch bei der IC3W direkt bestellen oder in welchen, ihr seid auch in den Bahnhofsbuchhandlungen insgesamt?
Genau, in größeren Bahnhofsbuchhandlungen sind wir seit einem Jahr auch zu finden, ansonsten in den gut sortierten Buchhandlungen, die auch immer unterstützenswürdig sind.
Ich bedanke mich für das Gespräch, Christian.
Ja, herzlichen Dank fürs Interesse.